Merci. Hallo zusammen. Damit keine Missverständnisse entstehen, ich bin tatsächlich, als ich angefragt wurde, war ich noch Pastor der Vineyard Basel und jetzt bin ich es nicht mehr. Also wenn ich von meiner Gemeinde jetzt rede, dann meine ich die Vineyard Basel damit. Aber die habe ich gegründet, 25 Jahre geleitet und jetzt war die Frage, mache ich das, bis ich pensioniert bin, mit 40 Jahre lang? Und irgendwie hat meine Frau nicht den Eindruck, wir sind doch noch mal parat für ein neues Abenteuer und noch eine zweite Gemeindeerfahrung, nicht nur eine einzige im Leben als Pastor zu haben. Deswegen sind wir es nach Erlangen gezogen, bei Nürnberg, und habe dort eine Gemeinde übernommen von einem guten Freund, der nach 25 Jahren auch weitergezogen ist. Und ich bin tatsächlich jetzt betroffener Pastor, jemand, der selber eine Scheidung und Wiederheirat erlebt hat und das während dem Dasein als Pastor. Und ich möchte euch in den nächsten 20 Minuten kurz mitnehmen in vier Themen, nämlich zum einen, also sehr praktisch, was ist bei uns genau passiert? Zweitens, wie habe ich das erlebt? Was hat das mit mir gemacht? Drittens, wie sind wir als Gemeinde ganz konkret damit umgegangen? Und viertens, welche wichtigen Lektionen haben wir daraus gelernt? Jetzt hoffe ich, dass ich nicht zu denen gehöre, die die Zeit nicht einhalten. Also du machst dann so, genau. Einfach, dass ihr das kurz versteht, unsere Trennungssituation verlief vielleicht ein bisschen ungewöhnlich. Ich habe sehr früh geheiratet, mit 18, ich war sogar noch Schüler, noch nicht mal Abitur gehabt, meine große Liebe geheiratet aus der Jugendgruppe, früh Vater geworden mit 22, habe also heute schon eine 30-jährige Tochter und haben, wenn man so früh zusammenkommt, natürlich entwickelt man sich eigentlich erst noch als Persönlichkeit und gleichzeitig ist unsere Trennung total überraschend gekommen. Es gab keinerlei Anzeichen für mich, für niemanden, für keine Freunde, für die Kinder nicht. Ich dachte, wir sind total glücklich verheiratet, wir haben Ehewochenenden gemacht, haben viel Zeit miteinander verbracht, wir haben bis zum Schluss guten Sex gehabt und ich bin eines Morgens aus dem Haus, wir hatten gerade noch ein Ehewochenende hinter uns, meine Frau schlief in meinem Arm ein, abends, am nächsten Morgen hatte ich einen Predigtdienst woanders, meine Frau sagte noch, hey, bis später, ich habe dir dann einen Kuchen gebacken und als ich nach Hause kam, stand kein Kuchen auf dem Tisch, sondern ein Brief und in dem Brief schrieb sie, dass sie mich verlassen hat und mit einem anderen Mann zusammengezogen ist und das über Monate geplant hatte und also ich war total, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie ich verzweifelt war. Das ist für mich eine Welt zusammengebrochen. Und es war natürlich für alle so unvorhergesehen. Niemand, auch ihre besten Freunde wussten es nicht, ihre Eltern nicht oder irgendjemand. Und auch von der Gemeinde niemand. Oftmals ist es ja so, dass man schon mitbekommt, da kriselt, die haben schon ein bisschen Krise, die haben vielleicht schon lange irgendwie Streit. Und man hat es so mitbekommen. Das war bei uns überhaupt nicht der Fall. Umso größer der Schock auch dann für die Gemeinde. Was hat das mit mir gemacht? Ihr könnt euch vorstellen, ich habe eine ungeheure Hilflosigkeit und Ohnmacht empfunden. Ich habe mich natürlich gefragt, kann ich, will ich und darf ich überhaupt noch Pastor sein? Wie geht das zusammen, wenn man so einen Zerbruch im Leben erfährt? Mir war aber auch klar, ich will um diese Ehe kämpfen, habe das lange gemacht, 2 Jahre lang versucht, um diese Ehe zu kämpfen, sie irgendwie zu retten, aber das wisst ihr vielleicht auch, wenn bereits ein anderer Mensch im Spiel ist, ist das ungeheuer schwierig. Da gab es gar keine Phase von mal innehalten, mal überlegen, was will ich, sondern da ist sofort was Neues da. Und nach 2 Jahren habe ich selber gemerkt, dass es mir nicht mehr gelingt, ohne dass meine Seele traumatisiert wird, an dieser Liebe festzuhalten, wenn ein anderer Mann im Spiel ist. Das war ungeheuer schwierig. Ich habe in der Zeit aber Gott bestürmt. Mein Lieblingsort war, ein Gebetsspaziergang in den Wald zu machen, mich dort auszuheulen, Gott alles Schimpf und Schande zu sagen und gleichzeitig mich zu ihm zu flüchten und Hoffnung zu bekommen. Also diese ganze Mischung aus Verzweiflung, Wut, Ärger, Hilflosigkeit, Flehen und Sehnen habe ich einfach auf Gott projiziert und das Gebet gesucht. Ich habe dann auch erstmal nicht mehr gepredigt in der Gemeinde, habe da bewusst eine Pause eingelegt und wollte von vornherein meine Seite anschauen. Und das ist auch noch so, komme ich gleich noch dazu, wenn es dann darum geht, was die Gemeinde gemacht hat. Es war klar, ich möchte meine Seite anschauen. Also mir war also in dem Zeitpunkt natürlich auch bewusst, so eine Trennung braucht immer 2 Menschen. Ich kann, bloß weil meine Frau gegangen ist, ist sie nicht automatisch die Schuldige. Sondern das hat ja Gründe, dass ich sie vertrieben habe. Es hat ja auch was mit mir zu tun. Ich wollte herausfinden, was ist denn mein Anteil an der Geschichte? Was ist denn mein Fehlverhalten, mein Versagen, mein zu kurz kommen, in diese, oder wo ich irgendwie eben das nicht so gemacht habe, wie es meine Frau gebraucht hätte. Und bin dann relativ schnell in Therapie, in professionelle Therapie. In Basel gibt es ja die Klinik St. Halt, und die Söhne von Samuel Pfeiffer waren bei uns in der Gemeinde, und dann hat er das natürlich mitbekommen und hat gesagt, du kommst jetzt zu mir. Und dann bin ich dort ein Jahr lang jede Woche hin, und das nächste Jahr alle zwei Wochen, und dann auch mit meiner neuen Frau dann noch immer hingegangen. Ich wollte das so gut es geht aufarbeiten. Und das war, glaube ich, ein ganz wichtiger Schritt, auch wenn es um Wiederheirat geht. Die Frage ist ja nicht nur, ist Wiederheirat biblisch, sondern ist sie zumutbar? Also bin ich in der Lage, oder ist diese neue Heirat eine Flucht, eine Kompensation, ein Ausbrechen aus der schlimmen Einsamkeit, in der man ist? Und ich wollte sicherstellen, dass ich die gleichen Fehler nicht wieder mache, denn ich habe sie nicht bewusst gemacht. Insofern werden sie auch wieder nicht bewusst passieren, wenn ich sie mir nicht bewusst mache. Also das ist so mein Zustand. Die nächste Frage ist, wie ist die Gemeinde damit umgegangen? Und was ich jetzt erzähle, ist sicher kein Patentrezept. Das hat jetzt unsere Gemeinde so gemacht. Und vielleicht ist da was Inspirierendes dabei, aber vielleicht macht ihr manche Dinge auch ganz anders. Weil es so ein Schock war für die Gemeinde und es sich nicht angekündigt hat, musste man diesen Schock auch irgendwie aufgreifen. Und man hat als Gemeindeleitung sofort gesagt, wir machen ab jetzt jede Woche oder alle zwei Wochen, das weiß ich gar nicht mehr genau, das war vom zeitlichen 2006, ist jetzt also 13 Jahre her, hat man gesagt, wir machen so Gebetsabende, und da kann man einfach kommen und Gott sein Herz ausschütten. Es gibt dann eben auch ein Update, was ist gerade los, wie ist die Situation, wie geht es den Kindern. Aber die Leute können einfach kommen und auch ihr Herz Gott ausschütten, auch ihr Fragen, ihr Zweifeln, ihr Verzweifeln an der Situation, ihre Wut, ihr Unverständnis, aber auch ihre Sehnsucht, dass das wieder zusammenkommt. All das hat Raum gehabt, an so Gebetsabenden zum Ausdruck zu bringen. Man wusste gar nicht, was man sagen soll. Dann ist oftmals das Beste, man sagt alles, was man sonst nicht in ein anderes Forum packen kann, einfach Gott im Gebet. Wir haben dann relativ schnell unseren Dachverband einbezogen, also die Leitung von Vinja Dach, und gebeten, helft uns durch diese stürmischen Gewässer, helft uns dadurch zu lotsen. Und das hat der Gemeinde gut getan, dass jemand von außen drauf geschaut hat, uns geholfen hat, uns begleitet hat, dass das auch nicht so eine Vetterleswirtschaft irgendwie stattfindet, dass Dinge unter den Teppich gekehrt werden. Wir wollten das transparent machen, und wir haben gemerkt, wir brauchen Hilfe. Eben, manche von euch haben ja schon gesagt, das ist enorm überfordernd. Und wenn Dinge so herausfordernd sind, tut es gut, wenn nochmal andere Kräfte dazukommen. Diese Vineyard-Leitung hat dann auch relativ schnell versucht, Gespräche zu führen, einerseits mit mir, andererseits mit Leuten, die uns nahestehen, ob die vielleicht irgendwie was dazu sagen können, auch versucht, mit meiner Frau und ihrem Freund zu sprechen, die sich nur sehr zögerlich bereit erklärt haben, dann auch mal zu sprechen. Und das war so ein Schritt. Und dann war wichtig, die Leitungssituation zu klären. Wie wird jetzt hier geleitet? Wie geht das weiter? Das ist für Leute, wie soll ich sagen, ganz enorme, von enormer Wichtigkeit zu wissen, an wem orientiere ich mich, an wen wende ich mich jetzt. Who is in charge? Wer ist jetzt, hat das Sagen hier? Oder eben, wer entscheidet jetzt bestimmte Dinge? Und zwar klar, ich pausiere mal von meiner Hauptverantwortung, und man hat vieles davon auf mehrere Schultern verteilt. Gleichzeitig haben wir eine klare Interimsleitung benannt. Wir haben so eine Art Ältestenschaft gehabt, und einer von denen war jetzt in charge. Der war Ansprechperson, bei dem sind die Fäden zusammengelaufen. Und es gab eine stärkere Verantwortung all der anderen Leitungsgremien und Ehrenamtlichen in der Gemeinde. Und somit war geklärt, wer ist jetzt verantwortlich. Und ich habe das auch schon wahrgenommen. Die Amerikaner sagen, people want character, but they follow clarity. Menschen wollen Charakter, aber sie folgen Klarheit. Das ist der Grund, warum Trump Präsident geworden ist. Eigentlich wollen Menschen Charakter, aber am Ende folgen sie der Klarheit. Dort, wo Dinge klar sind, geklärt sind, wo einer sagt, America first, ist klar, um was es geht. Und die anderen brauchen ein ganzes Büchlein, die Präsidentschaftskandidaten, um zu wissen, was die wollen. Und wir wollen natürlich als Christen beides. Wir wollen Charakter, aber auch Klarheit. Und in so Situationen Klarheit zu schaffen, transparent zu schaffen, ist für Leute spielentscheidend. Dann haben wir als Gemeinde relativ schnell geklärt, wie sehe meine Wiederherstellung aus. Wiederherstellung heißt, Wie gelingt es uns, dass ich in die entsprechenden und wichtigen Veränderungsprozesse hineingekomme? Eben, es war dann auch eine Auflage, dass ich solche Therapie oder Seelsorge in Anspruch nehme. Wie kann man meine Würde wiederherstellen? Wie gehen wir mit meiner Berufung um? Wie klären wir die Frage, bin ich meinem Haus gut vorgestanden oder nicht? Also so Dinge, wie wird meine Berufung und meine Persönlichkeit und meine Würde in all dem wiederhergestellt? Das hat man sofort aufs Tablett gebracht. Das wollte man thematisieren und überlegen, eine Strategie, und hat es auch verschriftlicht. Man hat überlegt, wir schreiben das nieder, wie sieht mein Prozess aus von der Gemeinde her? Was wünschen die sich, worin begleiten sie mich, welchen Weg würden sie mir da vorschlagen und auch mit mir gehen? Als nächsten Schritt haben wir uns theologische Hilfe geholt. Wir haben eine theologische und seelsorgerliche Auseinandersetzung geführt mit dem Thema Scheidung und Wiederheirat, eben mit externer Hilfe, und haben daraufhin eine, wie du das auch vorhin geschildert hast, eine Stellungnahme veröffentlicht. Wie stehen wir als Gemeinde zu dem Thema? Ich muss aber sagen, es war für uns nicht die erste Auseinandersetzung. Wir haben eigentlich nur verschriftlicht, was wir als Praxis bereits hatten. Ich kann sagen, zum Glück im Vorfeld schon mehrere Paare auch getraut, die wieder verheiratet wurden. Also ich habe dann für mich nichts reklamiert, was ich anderen verweigert habe. Das ist immer ganz schwierig. Überleg dir rechtzeitig, barmherzig zu sein, damit du nicht erst anfängst, wenn du es brauchst. Also indem ich schon ein paar Paare getraut hatte, eben war das nicht das erste Mal, aber wir haben vielleicht zum ersten Mal transparent gemacht, wie wir das theologisch sehen und wie wir dazu kommen. Und auch das hat Klarheit geschaffen, Transparenz geschaffen für die Gemeinde. Sie wussten, wie wir als Leiterschaft dazu stehen. Und gleichzeitig wurde eine Stellungnahme verfasst, aber erst so nach anderthalb Jahren, wo wie deutlich gemacht wird, wie die eine Stellungnahme zu meiner Person. Also Leute mussten wissen, wenn es darum geht, bin ich wieder Teil der Leitung, übernehme ich wieder die Hauptleitung, wie beurteilt die Gemeinde meinen eigenen Prozess? Bin ich die Schritte gegangen, die man bei der Wiederherstellung angestrebt hat? Wie steht's? Bin ich meinem Haus gut vorgestanden? Auch jetzt in der Phase, also es geht ja nicht darum, bin ich vorher meinem Haus gut vorgestanden? Stehe ich meinem Haus auch gut vor in der Phase des Zerbruchs und der Scheidung? Da sind ja die Kinder nicht plötzlich verschwunden von der Bildfläche, denn da muss ich ja immer noch gut vorstellen. Ich muss ja immer noch ein Vater für sie sein und versuchen, ihre Bedürfnisse ernst zu nehmen und nicht nur meine eigene Zerbrochenheit im Sinn zu haben. Und das kennt ihr alle, die Spannung, wenn man jeden Tag alle Tränen vergießt, die man hat, und trotzdem hat man Kinder, die auf einen angewiesen sind. Die können trotzdem nicht ohne Vater oder ohne Mama sein. Und auch dazu eine Stellungnahme, wie sie meine Entwicklung beurteilen. Ich habe dann nach ungefähr 6 Monaten wieder angefangen zu predigen. Ich habe ja nicht automatisch meine Kompetenz verloren vom Predigen, bloß weil ich einen Zerbruch erlebt habe. Aber gleichzeitig ist es sicherlich wichtig, auch eine Distanz oder erstmal eine Auszeit zu haben. Und gleichzeitig wusste ich, Predigen gibt mir Energie. Das ist Lebenselixier für mich. Ich muss auch Dinge tun, die mir Freude bereiten. Ich kann nicht einfach in die Ecke gestellt werden. Da wird es nicht automatisch besser davon. Ich muss auch die Dinge tun, wo ich aufblühe, die mir Energie geben, wo ich etwas von meiner Berufung spüre. Und gleichzeitig habe ich eine wichtige Lektion gelernt. Kennt ihr vielleicht, predige über deine Narben, nicht über deine Wunden. Also ich glaube, das ist ein wichtiges Prinzip. Man kann über seine Narben problemlos sprechen, da ist etwas geheilt, aber man sieht es noch und man spürt es noch. Aber Wunden, das sind alle verunsichert. Oh, was denkt der morgen und ist das wirklich so? Also, weil da ist noch viel in Bewegung, wenn man verwundet ist. Und ich bin dann ungefähr 1,5 Jahre später zurückgekehrt in die Hauptverantwortung unserer Gemeinde. Das ist jetzt eben 12 Jahre her. Gut, die verbleibenden 6 Minuten... möchte ich euch noch ein paar Lektionen schildern, die für uns ganz wichtig wurden. Als ich ganz frisch Pastor wurde in der Vineyard, hat mir ein alter Pastor der Bewegung Plus in Basel mal einen Satz gesagt. Er hat gesagt, wenn die Pastoren in die Mühle kommen, fließt Öl für die Gemeinde. Das war schon drastisch damals. Ich dachte, warum sagt er das? Wisst ihr was? Er hatte absolut recht. Wenn Pastoren in die Mühle kommen, das heißt, einen Zerbruch erleben, unter enormen Druck geraten, dann wollen wir glauben, dass Öl für die Gemeinde fließt. In anderen Worten, ich glaube heute daran, dass wenn Gott segnen will, er sich von nichts aufhalten lässt. Egal was wir tun, egal wie wir querstehen, wenn Gott segnen will, dann kann ihn nichts aufhalten. auch nicht unser Zerbruch, auch nicht unsere Niederlagen, auch nicht unser Scheitern. Und wir haben, und das versuche ich euch jetzt noch zu schildern, als Gemeinde am Ende enorm profitiert. Das macht Scheidung zu nichts Erstrebenswertem. Ich will damit nur sagen, dass auch das Übelste in unserem Leben immer noch Gutes bewirken kann. Und wenn wir diese Hoffnung nicht hätten, dann hätten wir wirklich Grund zu verzweifeln. Das Zweite ist, dass mir Martin Bühlmann, Leiter der Winterbewegung, gleich von Anfang an gesagt hat, und das hat mich enorm getröstet, Gott kann aus Trümmern Paläste bauen. Also auch diese Hoffnung, dass wenn bei mir alles zerschlagen ist, alles in Trümmern liegt, dann heißt das noch lange nicht, dass jetzt alles vorbei ist. Wie habe ich oft gesagt, weißt du, ich werde nie mehr glücklich. Es ist garantiert, ich werde nie mehr glücklich. Vergiss es. Und heute bin ich wieder sehr glücklich. Gott kann aus Trümmern Paläste bauen. Und eine weitere Lektion, das ist erstmal so persönliche Lektion, bevor ich zu den Lektionen für die Gemeinde komme. Vielleicht geht es euch auch so, in diesem ganzen Durcheinander fragt man sich, hat man ganz viele Fragen, warum ist das passiert, warum hast du das zugelassen? Ich habe jeden Morgen einen Gebetsspaziergang gemacht unter der Woche und für meine Familie, meine Ehe gebetet. Und das über Jahre. Und dann lässt man sich scheiden. Ich habe mir lange Zeit gedacht, was, wenn man so intensiv betet und es nützt nichts, was macht es für einen Sinn, morgens ein Gebet zu sprechen, dass meine Kinder sicher in der Schule ankommen? Ich meine, was nützt es ein einfaches Gebet, wenn so ein großes Gebet nichts genützt hat? Das sind Fragen, Zweifel, die einen plagen. Und wisst ihr was? Ich habe auf diese Fragen keine Antwort und trotzdem Frieden. Das ist so ein Geheimnis des Glaubens. Wir bekommen Frieden, ohne Antworten zu bekommen. Und in der Welt brauche ich Antworten, damit ich Frieden haben kann. Ich brauche eine Erklärung, damit ich wieder zur Ruhe kommen kann. Und der Glaube hat dieses Geheimnis an sich, dass sich wieder Friede einstellt ohne Antworten. Es ist dieser Friede, der höher ist als alles Verständnis. Und das habe ich erlebt und das ist für mich eine ganz große Befreiung gewesen. Friede ist höher als meine Fähigkeit, Dinge einordnen und verstehen zu können. Und vielleicht die wichtigste Lektion ist, dass ich erfahren habe in dem Zerbruch, in dem Scheitern, dass mir ungeheuer viel Barmherzigkeit entgegengebracht wurde. Die Vineyard-Bewegung war barmherzig mit mir. Die meisten Pastoren erleiden ein anderes Schicksal. Sie müssen in der Versenkung verschwinden, wie du es auch geschildert hast, da ist der Ausgang. Und wenn man dann geläutert ist und irgendwo verheiratet wurde, taucht man wieder auf und jetzt ist man wieder verheiratet. Man erwähnt vielleicht gar nicht, dass es die zweite Ehe ist und jetzt ist die Welt wieder in Ordnung. Und wir haben gesagt, das machen wir nicht so. Wir stehen das miteinander durch. Und das Motto, das daraus entstanden ist, und das ist mein Mantra geworden, meines Lebens noch der Vineyard Basel, Kirche muss der barmherzigste Ort der Welt sein. Das darf niemand besser können als wir. Kirche muss der barmherzigste Ort der Welt sein. Es kann doch nicht sein, dass am Ende meine Kumpels von der Fasnachtsklicke mehr Verständnis für mich haben als meine Mitchristen, Brüder und Schwestern. Und dass die leichter mit mir zurechtkommen als meine Brüder und Schwestern. Es kann doch nicht sein. Da läuft doch etwas falsch. Kirche muss der barmherzigste Ort der Welt sein. Das hat uns, es ist mir wie aufgeleuchtet. Ich habe das vorher nicht gesehen. Ich war vorher ein harter Hund, ein Gewinnertyp. Wenn du scheiterst, bist du selber schuld. Also diese Mantras waren vorher in meinem Kopf. Je nachdem, wie wir halt erzogen worden sind. Und plötzlich zu merken, dass ich jetzt auf ganz viel Barmherzigkeit angewiesen bin, um weiter existieren zu können, meine Berufung leben zu können. Und das hat das Thema Barmherzigkeit in den Vordergrund katapultiert. Und plötzlich war ein Vineyard-Wert, der mir bisher nie was gesagt hat, nämlich den Armen dienen, ein ganz wichtiger Wert. Und wir haben angefangen, den Armen zu dienen, in Basel Lebensmittel zu verteilen. Heilandsack nennt sich das bei uns, wo wir die Leute so einen Sack vom Heiland bekommen mit Lebensmittel drin. Und inzwischen verteilen wir jedes Jahr, sage und schreibe, 100 Tonnen Lebensmittel an Bedürftige. Jede Woche kommen 250 Familien, die am Rande der ihrer Existenz leben und erfahren nicht nur, bekommen nicht nur Lebensmittel, sondern erfahren Würde. Sie werden integriert. Sie sind mit Menschen zusammen, wo ihr Stand und ihre Zerbrochenheit nicht von Bedeutung ist. 70% unserer 30 bis 40 Mitarbeiter sind selbst zerbrochene Bedürftige, die etwas zurückgeben wollen, die endlich wieder einen Ort haben, wo sie nicht zum Restmüll der Gesellschaft gehören, sondern etwas beitragen können, eben Würde zurückbekommen. Die Stadt hat uns die Tür geöffnet. Ich könnte euch jetzt eine halbe Stunde Geschichten erzählen, wie sich die Türen öffnen, wenn man plötzlich der Stadt Bestes suchen will und Barmherzigkeit im Kopf hat. Ich fange gar nicht an, weil meine Zeit ist abgelaufen. Wichtig ist mir noch zum Schluss, Gott gereut seine Berufung nicht. Die können wir nicht verlieren. Wir verlieren vielleicht unsere weiße Weste. Und wisst ihr was? Meine Berufung bestand lange Zeit aus meiner weißen Weste. Das hat mir Autorität verliehen, Bedeutung, das hat mir meine Identität gegeben, guckt, wie mein Leben gelingt. Aus dem speist sich meine Vollmacht. Und dann zerbricht diese weiße Weste. Und ich bin für alle Zeit ein Stigmatisierter. Ich bin ein Geschiedener. Ich konnte es auch nicht mehr rückgängig machen. Jetzt bin ich das. Und jetzt muss ich trotzdem diese Berufung leben. Woher ziehe ich jetzt meine Vollmacht, meine Autorität? Meine Erwartung, dass Gott mich segnet und durch mich segnet, das hängt nicht mehr an meiner weißen Weste, sondern an seinem großen Erbarmen. Und zu guter Letzt, wir haben uns bewusst gemacht, dass wir Menschen mit einer Längsschnittsmentalität und nicht einer Querschnittsmentalität anschauen müssen. Das heißt, Jesus sagt mal im Gleichnis, Same und Weizen und Unkraut, lasst beides miteinander wachsen. Wir müssen auf die Länge schauen, was draus wird. Christen haben oft eine Querschnittsmentalität. Was heute passiert ist, entscheidet über dein Schicksal, entscheidet über mein Urteil und wie ich dich sehe und über deinen Wert und deine Würde. Warum schauen wir nicht die ganze Länge eines Lebens an? Und dann ist das eine Episode in meinem Leben. Aber wenn ich dort den Querschnitt mache und reinschaue, was jetzt ist, dann bin ich vielleicht für alle Zeit eben abgeurteilt und entwürdigt und der Geschiedene. Bin ich froh, guck Gott mein ganzes Leben an und mache nicht irgendwo einen Schnitt und sage, mal gucken, was ich da antreffe. Und ich möchte es genauso handhaben mit den Menschen, die mir begegnen. Was mir jetzt entgegenkommt, ist nur eine Momentaufnahme. Gott macht eine Langzeitbelichtung unseres Lebens. Und so möchte ich mit Menschen umgehen. Das sind jetzt so ein paar Ideen, ein paar Streiflichter, was Lektionen für uns als Gemeinde waren, als Betroffener. Und ich wünsche uns, dass Kirche der barmherzigste Ort der Welt ist. Meine Kirche und deine Kirche. Amen.